Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Toni Fischer. Ich war einige Jahre hier Praktikant bei Mittendrin und bin seither weitergezogen und gründe jetzt in Magdeburg die Elbkirche und wurde freundlicherweise eingeladen, hier eine Gastpredigt zu halten. Es ist etwas ungewohnt für mich, ohne Publikum zu sprechen. Aber vielen, vielen Dank, dass du mich heute in deine Wohnung lässt. Und ich weiß nicht, wo du mich abgestellt hast, auf dem Tisch oder auf dem Sofa oder sonst wo. Ich merke, es sieht so ein bisschen unordentlich aus, aber mich stört das überhaupt nicht und ich hoffe, dich stört es auch nicht. Mach's dir gemütlich und vielen Dank, dass ich in deine Wohnung darf, ohne dass ich geklingelt habe. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die heißt Identität, verändert durch Jesus. Das Thema Identität ist ein ganz großes Thema in unserer Zeit. Es ist gesellschaftlich wichtig und es ist auch individuell sehr relevant. Wir merken, dass weltweit nationale Identitäten wieder am Erstarken sind, dass Leute sich wieder vermehrt über ihre Nationalität, über ihr Land, über ihre Kultur definieren. Das ist eine Identitätsfrage. Aber auch im Persönlichen ist das ein riesiges Thema. Traditionell war es so, dass man im Leben ein paar große Entscheidungen treffen musste, zum Beispiel den Partner oder den Beruf wählen, vielleicht auch die Partei oder die politische Ausrichtung. Und dann hatte man seinen Platz im Leben gefunden. Heute in der modernen Welt ist es viel komplizierter geworden. Ich wähle nicht mehr bloß einen Partner, sondern ich muss entscheiden, welches Geschlecht ich habe, welche Orientierung und welches Beziehungsmodell ich leben will. Ich wähle nicht bloß einen Beruf, sondern ich muss aus tausenden Ausbildungen und Studienplätzen wählen. Ich muss Schlüsselqualifikationen erwerben, mich fortbilden. Ich muss Berufserfahrungen sammeln. Ich muss meinen Lebenslauf perfektionieren, um den nächsten Karriereschritt nicht zu verpassen. Und ich wähle heute eigentlich auch nicht mehr eine Partei, sondern ich muss mich entscheiden zwischen tausenden von Nachrichtenquellen im Internet. Ich muss mir meine Meinung zu 10.000 Themen bilden, von irgendwie Atomausstieg zu Klimawandel, zu Bezahlung. Und ich muss dann mit Hilfe vom Wahl-O-Mat von Wahl zu Wahl eine Partei finden, die, von der noch nie jemand was gehört hat. Und vielleicht stellt sich dann noch die Frage, wie ich mich denn aktiv beteilige, auf welche Demos ich gehe, wie ich aktivistisch unterwegs bin im Netz oder ob ich mich bei Greenpeace engagiere oder. Und wenn ich diese Fragen alle geklärt habe, dann ist immer noch so viel offen. Wie sieht es eigentlich mit meiner Spiritualität aus? Was ist eigentlich mein Lifestyle? Welchen Look will ich haben? Welche Sportart passt zu mir? Welcher Musikstil ist meiner? Welche Hobbys lebe ich? Und wenn ich all das entschieden habe, dann heißt das immer noch nicht, dass ich mich selbst gefunden habe. Das kommt oft noch obendrauf. So viele von uns in unserer Zeit sind auf einem Selbstfindungstrip. Wir suchen nach uns selbst, der Frage, wer bin ich? Früher war es irgendwie klarer, wer man ist, wo man den Platz im Leben hat. Das war eine überschaubare Anzahl an wichtigen Lebensentscheidungen. Heute treffen wir diese Lebensentscheidungen, zum Beispiel auch große Entscheidungen wie ein mehrjähriges Studium oder Kinder zu bekommen, ohne dass wir uns selbst gefunden haben. Das heißt, diese Identitätskrisen, die wir oft erleben, die können uns zu jeder Zeit im Leben treffen und stellen alles in Frage. Eine der großen Fragen unserer Zeit lautet also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Um einen Buchtitel zu zitieren, den ich erfolgreich gelesen habe. Also den Titel, nicht das Buch. Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Identität? Der Text, den ich heute lesen möchte, der stammt vom Apostel Paulus. Paulus war ein gebildeter und multikultureller Mann. Er war in der jüdischen Kultur groß geworden, er war römischer Bürger und er war griechisch bewandert und gebildet. Und er hat in seinem Leben einen sehr radikalen Identitätswechsel vollzogen. Erst war er ein Skeptiker der Jesusbewegung, ja vielmehr noch, er war ein Aktivist, der mit allen Mitteln gegen diese aus seiner Sicht gefährliche Sekte gekämpft hat. Dann hatte er aus heiterem Himmel eine Begegnung mit Jesus. Und er beschreibt diese Erfahrung als einen Identitätswechsel. Es war der entscheidendste Wechsel in seinem Leben. Eine neue Identität hat er dort gefunden, die er gegen nichts in der Welt eintauschen wollte. Paulus wurde zum Botschafter von Jesus. Und er hat erlebt, dass auch andere Menschen einen gleichen Identitätswechsel durchgemacht haben wie er. Und er hat diese Menschen in Gemeinschaften gesammelt und sie in ihrer neuen Identität begleitet. Eine solche Gemeinschaft war die Kirche in der griechischen Stadt Korinth. Und Paulus hat dieser Kirche von seinen Reisen aus, auch oft aus dem Gefängnis heraus, mehrere Briefe geschrieben. Unter anderem den zweiten erhaltenen Korintherbrief. Und den hat er ungefähr 55 nach Christus geschrieben. Und dort finden wir folgenden Text. 2. Korinther 5, Verse 17 bis Kapitel 6, Vers 2. Da schreibt Paulus: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Gott sagt ja: Als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Ich habe aus diesem Text drei Punkte für euch. Der erste ist Neuschöpfung. Was ist das für eine Identität? Der zweite ist Versöhnung. Wie bekomme ich diese Identität? Und der dritte ist Veränderung. Wie lebt es sich mit dieser Identität? Neuschöpfung. Was ist das für eine Identität? Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. So beginnt dieser Text. Aber was heißt eigentlich neue Schöpfung? Die Bibel erzählt uns die Geschichte von der Welt. Und diese Geschichte beginnt mit der Schöpfung und sie endet mit der Neuschöpfung. Die Welt ist also nicht zufällig aus dem Nichts entstanden, sondern es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat, aus purer Freude und Kreativität. Diese Welt ist kaputt gegangen und es liegt vieles im Argen. Aber Gott hängt immer noch an seiner Welt. Er liebt sie und er hat sie nicht aufgegeben. Und deshalb verspricht uns Gott in der Bibel, dass er diese Welt eines Tages erneuern wird. Das ist die neue Schöpfung. Wir befinden uns also im Jahre 2020 zwischen den ersten zwei Kapiteln der Bibel, der Schöpfung, und den letzten zwei Kapiteln der Bibel, der neuen Schöpfung. So weit, so gut. Und in dieses Schema, mit dem im Hinterkopf, schreibt Paulus jetzt: Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Boom, das ist krass. Er sagt also, bevor die gesamte Welt erneuert wird, werden einzelne Menschen erneuert, nämlich die, die in Christus sind. Aber warum? Die Bibel erzählt, dass in Jesus bereits die neue Schöpfung begonnen hat. Er lebt so, wie die Menschen einmal sein werden, voller Liebe, voller Gerechtigkeit. Er hat 100% im Sinne Gottes gelebt. Und seine Auferstehung war Gottes erster Schöpfungsakt der neuen Schöpfung. Mir ist aufgefallen, dass bei der Erschaffung der Welt der Mensch als letztes kam. Am sechsten Tag wurde der Mensch erschaffen. Bei der Neuschöpfung der Welt ist die Reihenfolge umgedreht. Als erstes ist die Auferstehung von Jesus. Und durch den auferstandenen Menschen von ihm ausgehend für die ganze Welt neu erschaffen. Mit Jesus hat die neue Schöpfung bereits begonnen. Und Menschen, die zu diesem Jesus gehören, werden auch Teil der neuen Schöpfung. Erst innerlich und dann, wenn sie auferstehen, auch äußerlich, wie es bei Jesus war. Neuschöpfung meint also nicht bloß ein Neuanfang, wie wenn ich einen neuen Job anfange oder eine neue Wohnung oder eine neue Beziehung habe, sondern es bedeutet, Teil der Geschichte des Universums zu sein, Teil von Gottes Geschichte zu werden. Eine neue Schöpfung zu sein, ist eine Identität, die nicht nur für die nächsten 5 Jahre oder vielleicht 30 Jahre stabil ist, sondern nein, eine Identität, die den Tod und das Ende der Welt überdauert. Neue Schöpfung zu sein bedeutet, zur zukünftigen herrlichen Welt zu gehören, die Gott bringen wird. Und das bedeutet 2 Dinge, die wir im 2. Teil von Vers 17 sehen. Erstens, das Alte ist vergangen. Neuschöpfung bedeutet, dass meine Vergangenheit nicht mehr meine Identität bestimmt. So viele von uns lassen ihre Identität von der Vergangenheit bestimmen. Aus der Vergangenheit entstehen Sätze, die unser Jetzt prägen. Die Suche nach Liebe ist zum Beispiel eine Suche nach Identität. Ich frage mich, bin ich wertvoll? Bin ich dir oder jemandem wichtig? Wir sehen das bei Kindern, die die Anerkennung oder Liebe ihrer Eltern suchen. Und wenn sie die nicht bekommen, entstehen solche Sätze wie: Ich bin nicht liebenswürdig. Ich bin nicht gut genug. Und diese Sätze können ein Leben lang prägen. Sie werden Teil der Identität. Ich habe neulich die Geschichte von einer Bekannten gehört, die in ihrer Familie als Tochter immer als zweitrangig behandelt wurde. Und das hat sich bis ins Erwachsenenalter durchgezogen. An kleinen praktischen Dingen wie: Sie wurde eben nicht vom Flughafen abgeholt. Sie wurde eben nicht unterstützt. Aber der Bruder schon. Und das hat mir so wehgetan, das zu hören, weil ich dachte, was macht das mit einem Herzen? Was macht das mit einer Identität? Viele sind in Partnerschaften drin oder auch gewesen und haben dort gehört: Du bist nicht schön, du bist nicht attraktiv genug. Und ich frage mich, wie viele Diäten und wie viele Fitnessvorhaben eigentlich Versuche sind, Liebe wiederzugewinnen. Auch die Suche nach Erfolg ist eine Suche nach Identität. Bin ich gut? Bin ich stark? Bringe ich die Leistung? Bin ich erfolgreich? Ich merke das bei manchen Schwächen, die ich habe, dass daraus schnell ein Identitätssatz entsteht. Ich bin unzuverlässig. Ich bin chaotisch. Ich bin beziehungsunfähig. Es geht mir nicht darum, Dinge zu leugnen, die real sind, aber zu realisieren, was wir da eigentlich sagen und was aus solchen Erfahrungen entsteht. Hast du schon mal den Satz gesagt: Ich bin halt so? Oder: Das kann ich nie wieder gut machen. Dann hast du dir eine Identität zu eigen gemacht. Du hast dich von deiner Vergangenheit festlegen lassen. Und oft ist es so, je mehr wir versucht haben, uns zu ändern und gescheitert sind, desto stärker werden diese Sätze. Und sie beweisen, wie schwer und oft unmöglich es für uns ist, die eigene Identität zu verändern. Ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, nämlich: Was aus deiner Vergangenheit bindet dich? Was in deinem Leben gehört zur alten, kaputten Welt? Was in deiner Identität muss vergehen? Und du kannst jetzt das Video stoppen und Pause machen und dir diese Frage stellen. Mal kurz darüber nachdenken, welche identitätsstiftenden Sätze aus deiner Vergangenheit kommen und dich einengen. Die Bibel ist nämlich nicht dazu da, um uns einfach berieseln zu lassen, sondern sie lädt uns ein, in einen Dialog mit Gott zu gehen, uns mit Gott und uns selbst zu beschäftigen. Und du kannst ihm diese Frage auch direkt stellen. In Vers 17 heißt es: Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Jesus bietet uns eine neue Identität. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du eine neue Schöpfung. Und das bedeutet, dass das Alte vergangen ist. Es gibt jemand, der dich vom Alten abschneiden kann. Jesus ist stärker als du. Er kann das, was du nicht schaffst. Er kann deine Identität verändern. Der 2. Aspekt von der neuen Schöpfung ist, neben dem alten Abschneiden, ist, dass jetzt was Neues entstanden ist. Neuschöpfung bedeutet, du bist jetzt schon neu, nicht erst irgendwann, wenn du es mal geschafft hast. In Christus hat etwas ganz qualitativ, substanziell Neues begonnen. Kennt ihr dieses Gefühl von Neuanfängen? Die Aufregung, die in einem Neuanfang steckt? Die Ideen, die Chancen, die man sieht? Ich liebe es. Als ich letztes Jahr mein Büro neu bezogen habe, neues Büro, das war so ein cooles Gefühl. Oder wenn man einen neuen Kurs startet oder einen neuen Plan umsetzt, einen neuen Job hat. Das ist so hoffnungsvoll, das ist so motivierend. Ich glaube, Goethe hat gesagt, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und dann erleben wir so oft, dass sich schnell die Ernüchterung einstellt. Dass eben nicht alles anders wird. Und dass man nicht alles in den Griff bekommt, wie man das dachte. Sondern die Umstände haben sich geändert. Aber ich selbst habe mich nicht geändert. Ich bin immer noch der Gleiche. So viele von uns kommen nie zu der Erkenntnis, dass nicht die anderen das Problem sind, nicht die Umstände das Problem sind, sondern ich selbst. Wenn Beziehungen nicht klappen, dann haben wir halt nicht den richtigen. Wenn der Job anstrengend ist, dann ist es halt nicht der richtige Job. Wenn mein Zeitmanagement nicht klappt, dann habe ich halt nicht die richtige App. Ist doch klar. Aber der Text sagt, das Problem ist nicht, dass du nicht die richtigen Menschen um dich hast, dass du nicht die richtige Umgebung hast, dass du nicht die richtigen Dinge besitzt, dass du nicht die richtigen Tools hast. Das Problem ist, du hast nicht die richtige Identität. Werde ein erneuerter Mensch. Lass Neues in dir beginnen, nicht überall anders um dich rum. Und die gute Nachricht ist, in Jesus hat etwas Neues begonnen. In dir kann etwas Neues beginnen. Dieses Verb steht in der Vergangenheit. Es hat begonnen, wenn du in Jesus bist. Nicht, es wird irgendwann beginnen. Die gute Nachricht der Bibel ist kein Motivationstraining. Es sagt nicht, ich bin so, aber ich werde mich ganz doll anstrengen und immer wieder neu motivieren und daran arbeiten, irgendwann mal anders zu sein. Sondern die gute Nachricht der Bibel sagt dir, du hast jetzt eine neue Identität. Ich fand das Beispiel mal sehr, sehr einleuchtend, als jemand gesagt hat, ich kann eine Identität haben, dass ich sage, ich bin Raucher und ich versuche gerade aufzuhören. Oder ich kann sagen, ich bin nicht Raucher, der manchmal schwächelt. Vielleicht rauchen diese zwei Personen genau gleich viel, aber der eine hat die alte Identität. Er sagt, ich bin Raucher und definiert sich darüber und ich versuche davon wegzukommen. Der andere hat bereits eine neue Identität angenommen. Er ist ein Nichtraucher, der manchmal noch zurückfällt. Das macht die gute Nachricht. Sie schenkt uns eine neue Identität. Jesus bricht nicht nur die Macht des Alten und des Negativen in deiner Identität, sondern er schafft etwas Neues. Wie würde dein Leben aussehen, wenn diese Sätze Teil deiner Identität wären? Ich bin von Jesus so geliebt, dass er für mich gestorben ist. Ich bringe Gott Freude, weil ich sein Kind bin. In Jesus bin ich zuverlässig. In Jesus bin ich beziehungsfähig. In Jesus bin ich geduldig. In Jesus bin ich Punkt, Punkt, Punkt. Aber wie bekomme ich diese Identität? Da ist die Antwort Versöhnung. Wir können uns ja fragen, ist das nicht Selbstbetrug? Reden wir uns das nicht einfach ein, wenn wir uns solche Sätze sagen? Und in Versen 18 bis 21 erklärt Paulus die objektive Grundlage für die neue Identität in Jesus. Was ist Versöhnung? Die Bibel macht ganz klar, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, dass die Welt kaputt gegangen ist und zwar ganz bedeutsam durch den Menschen. Der Mensch hat seine Identität nicht mehr in Gott gesucht, sondern wollte sie sich selbst konstruieren. Das, was den Menschen dazu gebracht hat, war die Versuchung, die bis heute die gleiche ist: Ihr werdet sein wie Gott. Das hat den Menschen angefixt. Das fand er attraktiv. Selber Gott sein. Das ist eine Versuchung, eine neue Identität anzunehmen. Selbst zu bestimmen, was gut und böse ist. Sich selbst zu vertrauen, statt Gott zu vertrauen. Sich selbst zu definieren und autonom zu sein, statt dem Ebenbild Gottes. Die Bibel benutzt ein Wort, das sehr missverstanden wird oft. Das ist das Wort Sünde. Und man kann das Wort Sünde tatsächlich so definieren. Es bedeutet, so zu leben, als ob man selbst Gott wäre. Oder sich selbst zu definieren ohne Gott. Und das Problem dabei ist, erstens, du bist nicht Gott. Ich auch nicht. Und dafür können wir alle unendlich dankbar sein. Aber es funktioniert auch einfach praktisch nicht. Wir brauchen, um eine Identität zu formen, eine Bestätigung von außen. Ich habe neulich eine Kindersegnung durchgeführt mit einer ganz tollen, wundervollen Familie. Und mir ist so ein kleiner Unterschied aufgefallen, der wahrscheinlich niemand anders aufgefallen ist. Aber die Eltern haben ihre Wünsche mitgeteilt für ihr Kind und ich habe diesem Kind einen Segen zugesprochen. Und die Wünsche der Eltern, die gingen in die Richtung, du kannst alles sein, was du sein willst. Du kannst schwach sein, du kannst stark sein, dies oder jenes. Es ist alles okay, Hauptsache du willst es. Und in meinem Segen hatte ich gesagt, du sollst jemand werden, der ein Segen für andere ist. Es war eine konkretere Vorstellung von der Person, die dieses Kind werden soll. Vielleicht ein feiner Unterschied, aber wenn man das ins Extrem nimmt, ist das ein sehr großer Unterschied. Denn wenn du einem Kind nie bestätigst und sagst, wer es ist, sondern immer nur sagst, was auch immer für dich okay ist, das finde ich auch super, dann sagst du eigentlich, es gibt nichts, was dich ausmacht, wofür ich dich liebe. Sondern was auch immer du sein willst und was auch immer du tun willst, das finde ich toll, egal was es ist. Du kannst dich selbst ganz unabhängig von deinen Eltern definieren und das ist gut so. Wenn man das so extrem macht, funktioniert das einfach nicht. Das ist widersprüchlich. Was willst du machen, wenn du ein kleinwüchsiges Kind hast und das sagt, ich möchte Profi-Basketballer werden? Dann sagst du, toll Kind, mach das, super. Du kannst alles sein, was du sein willst. Oder du hast zwei linke Hände und sagst, ich will Handwerker werden. Toll, super, mach das. Oder in einem Moment will das Kind mit dem Bruder spielen und sagst, toll, das ist ganz toll, spiel zusammen. Im nächsten Moment sagst, ach, ich möchte meinen Bruder hauen. Sagst, toll, mach das, was auch immer du tun willst. Was würdest du deinem Kind sagen, wenn es an einem Tag sagt, ich möchte Arzt werden und am nächsten Tag, ich möchte Drogendealer werden? Oder du hast ein Kind, was sagt, ich möchte ein magersüchtiges Model werden. Ist das toll? Ist das okay? Für ein gesundes Selbstbild, für eine stabile Identität braucht es eine Bestätigung von außen. Und diese Bestätigung sagt eben auch, das bist du und vielleicht auch, das bist du auch nicht. Kinder sind dafür gemacht, Zuspruch und Anerkennung zu bekommen. Und es muss ganz konkret werden, wofür sie diesen Zuspruch und diese Anerkennung bekommen. Wenn alles gleich toll ist, dann ist alles egal. Und dann ist es eigentlich egal, wer das Kind ist, was du vor dir hast. Und dann wird sich ein Kind nicht gesund entwickeln. Es muss wissen, dass es in seiner Einzigartigkeit besonders geliebt ist. Mit dem, was es ausmacht. So ist es auch mit uns und Gott. Wir sind mit einer psychischen Konstitution geschaffen. Wir brauchen als Menschen Liebe, Anerkennung und die Bestätigung für unsere Identität. Warum sonst sind wir auf Likes aus, suchen uns Gleichgesinnte, lieben gute Bewertungen und sind verletzt von Kritik? Es ist nicht völlig beliebig für alles, sondern für das, was uns ausmacht, für wer wir sind. Ich würde, glaube ich, noch mal zurückgehen wollen. Ich habe gerade versprochen. Okay, ich kann einfach neu ansetzen, ja? So ist es auch mit uns und Gott. Wir sind mit einer psychischen Konstitution geschaffen. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Bestätigung für unsere Identität. Warum sonst wollen wir Likes, suchen uns Gleichgesinnte, freuen uns über gute Bewertungen und sind verletzt durch Kritik? Wir brauchen nicht einfach das beliebig für alles so gut gemacht, sondern für das, was uns ausmacht, konkret für wer wir sind. Und die Bibel sagt, wir sind für Gott gemacht, für die Beziehung mit ihm, für die Bestätigung von ihm. Augustinus hat mal gesagt, dass unser Herz ruhelos ist, bis es Ruhe findet in dir. Man könnte auch sagen, wir haben eine brüchige Identität, bis wir unsere Identität in Gott finden. Und der Weg zu dieser neuen Identität ist durch Versöhnung. Versöhnung bedeutet ein Wiederherstellen der Beziehung. Da steckt das Wort Sohn drin. Es wird eine gesunde Vater-Sohn-Beziehung hergestellt. Versöhnung bedeutet Frieden statt Konflikt, Liebe statt Gleichgültigkeit, Freundschaft statt Feindschaft. Und wie hat Gott das gemacht? Das sagt Vers 21. Er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht für uns, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes werden können. Jesus hat eine perfekte Gottesbeziehung. Er hat 100% in seiner gottgegebenen Identität gelebt, 100% im Sinne Gottes. Und er wurde für uns zur Sünde gemacht, als er am Kreuz gestorben ist. Ich stelle mir das immer so vor, dass Jesus in diesem Moment, als er gestorben ist, die ganze Sünde und alles, was uns von Gott trennt, in sich aufgenommen hat und in sich absorbiert hat. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt so einen Stoff, das ist ein Superabsorber, das ist zum Beispiel auch in Windeln drin. Und die sorgen dafür, dass die ganze Flüssigkeit aufgesaugt wird. Ich habe mich echt in der Vorbereitung, habe ich mir solche Videos von Windelexperimenten angeguckt. Und dieser Stoff ist so krass, weil der saugt alle Flüssigkeit, all den Dreck in sich auf und das Volumen ist krass. Und im Prinzip wird Jesus zum Konzentrationspunkt der ganzen Sünde der ganzen Welt in diesem Moment, wo er stirbt. Und im Gegenzug dafür, dass Jesus all das auf sich nimmt, bekommen wir Gottes Gerechtigkeit, Gottes Zuspruch, Gottes Bestätigung. Und das macht unsere neue Identität aus. Jesus identifiziert sich mit unserer Sünde, damit wir mit seiner Gerechtigkeit identifiziert werden. Und das ist die objektive Basis für unsere Identität als neue Schöpfung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das denn subjektiv real? Wie lebt es sich mit dieser neuen Identität? Das Erste ist, für diese Veränderung müssen wir sie natürlich annehmen, die neue Identität. Gott hat von seiner Seite aus alles getan, jetzt ist es an uns. Paulus ist hier extrem emotional und eindringlich. Er sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist so, so wichtig. Und wie viele von uns denken, naja, mit Gott kann ich mich beschäftigen, wenn ich alt bin, wenn ich mal Zeit habe. Aber stell dir vor, du würdest das zu einem Freund oder einem Partner sagen. Ich habe jetzt keine Zeit für dich, aber wenn ich in Rente bin, dann können wir uns treffen, dann können wir zusammen ganz viel machen. Ja, vielen Dank. Aber bei Gott ist das völlig okay. Da ist das normal. Ich habe es zweimal im Leben erlebt, dass ich ganz dringend etwas brauchte und ich konnte die Person nicht erreichen, von der ich es brauchte. Das war einmal mein Mitbewohner, der seine Miete nicht gezahlt hat und nicht mehr ins Handy ging und auf keine E-Mail reagierte und auch einfach nicht mehr aufgetaucht ist und nicht mehr aufzufinden war. Das zweite Mal hatte mir jemand zugesagt, einen Flyer zu machen, den ich dringend brauchte. Und hatte schon den ersten Entwurf geschickt und ich habe ein paar Verbesserungs-, Änderungsvorschläge geschickt und dann war Funkstille. Es kam keine Reaktion mehr auf Anrufen, E-Mails. Ich habe über einen Freund versucht, dass er sich doch bitte einfach mal meldet und wenn es ist, dass er es nicht machen kann, dass ich einfach irgendwas weiß. Ich war echt fast verzweifelt. Und das, obwohl es nur ein paar Tage war, auf die ich auf Antwort gewartet habe. Gott sagt, hier ist mein Freundschaftsangebot. Ich möchte dich zu einem neuen Menschen machen. Ich möchte mit dir in Beziehung sein, mit dir versöhnt sein. Und wir ignorieren das über Jahre hinweg. Der Text sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Das Zweite ist, dass wir das ausleben. Jetzt ist die Zeit der Veränderung. Seit Jesus diese Versöhnung bewirkt hat, ist die Zeit der Gnade angebrochen. Jeder Tag ist ein Tag der Rettung. Jeder Tag kann ein Tag der Erneuerung sein. Und wann ist also die Zeit zu reagieren? Paulus sagt, die Zeit ist jetzt. Das hat auch eine Anwendung für die von uns, die schon in Beziehung mit Gott sind und mit Gott versöhnt sind durch Jesus. Kennt ihr das, dass es Dinge gibt in eurem Leben, die sich ändern müssten, aber ihr schiebt das so vor euch her? Ich bin da richtig gut drin. Ja, das muss ich unbedingt machen, aber nicht jetzt. Jetzt passt mir das nicht in den Kram. Aber wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn das deine Identität ist, wenn das das ist, was dich im Kern ausmacht, dann lebst doch auch jetzt. Wenn Gott dir etwas zeigt, was nicht zu deiner neuen Identität passt, dann kümmere dich doch jetzt drum. Und ich möchte dich ermutigen, dir da auch Hilfe zu holen. Rede mit jemandem drüber, nimm jemand mit ins Boot. Vielleicht auch für eine der Sachen, die dir vorhin in den Sinn gekommen ist, in der Pause. Und das Dritte ist, wie lebt es sich in dieser neuen Identität? Wir können ganz viel Gelassenheit erleben. Das Gute daran, eine Identität zu empfangen, statt sie selbst zu konstruieren, ist, dass es einem ganz viel Druck nimmt. Wir haben so viel Druck, uns permanent neu erfinden zu müssen. Überall im Leben sind wir mit Erwartung und Konkurrenzdruck konfrontiert. vermarkte dich, verkaufe dich, zeig, dass du einzigartig bist. Behaupte dich gegen Millionen andere User im Datingmarkt, gegen Millionen andere Blogs, gegen Millionen andere Produkte. Arbeite an deiner Marke und zeig, dass du unter Millionen einzigartig bist. Puh, das ist ganz schön anstrengend. Gnade ist, du musst nichts tun für deine einzigartige Identität. Du schaffst sie dir nicht selbst, sondern Gott hat sie in Jesus für dich geschaffen. Alles, was du tun musst, ist das zu empfangen und anzunehmen. Und diese Gnade, die hört nicht erst mit dem Erhalt dieser neuen Identität auf, sondern die geht weiter. Ja, es ist vieles im Leben unperfekt. Ja, es gibt viele Dinge, die sich erst über einen langen Zeitraum hin verändern. Es gibt Dinge, die schwierig sind. Aber auch dafür ist Gnade da. Und das bedeutet, du kannst dich ausruhen, obwohl du nicht die beste Version deiner selbst bist. Genieße dich mal unfertig. Das ist Gnade. Und das geht, weil du in Christus eine neue Schöpfung bist.